Hallo, mein Name ist Kerstin Artus. Ich bin 58 Jahre alt, lebe in Hamburg und arbeite in Bremen. Ich bin Vorsitzende von Pro Familia Hamburg und Aktivistin in der Pro-Choice-Bewegung.
Thema Schwangerschaftsabbrüche ist ja das Oberthema auch ein bisschen von diesem Interview. Die Durchführung von einem Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist ja nach wie vor illegal, aber straffrei. So, wenn man das, weiß ich nicht, grob so übersetzen kann, ist das ja Paragraph 218. Kannst du die rechtliche Lage dann nochmal erklären, was das denn genau bedeutet?
Ja, das ist auch zu kurz gegriffen. Eine Schwangerschaft abzubrechen in Deutschland ist strafbar und nur unter ganz bestimmten Bedingungen straffrei. Und das sind relativ hohe Messlatten. Zum einen muss der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft erfolgen. Es muss diesem Schwangerschaftsabbruch eine Pflichtberatung vorausgehen, und zwar von einer anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Und zwischen Beratung und Schwangerschaftsabbruch müssen mindestens 3 Tage liegen. Und wenn die Beratung von einer Ärztin oder Arzt durchgeführt wurde, die die Beratungsberechtigung hat, dann darf sie nicht auch den Abbruch durchführen. Also sie muss, es muss dann auch noch eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt sein. Also insofern sind das recht hohe Hürden. Und da wir in den letzten Jahren einen massiven Versorgungsnotstand haben mit Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, sind mittlerweile ganze Landstriche ohne Versorgung für diese akuten Notfälle, die eine ungewollte Schwangerschaft immer bedeutet. Und damit sind die Hürden noch mal höher.
Was bedeutet das denn für Ärztinnen, die das eben in ihrem Leistungsspektrum sozusagen mit aufgreifen, einen Schwangerschaftsabbruch, also dieser Paragraph?
Naja, also bis vor kurzem gab es ja noch den Paragraphen 219a, der mittlerweile ja recht bekannt geworden ist, bis vor 5 Jahren eigentlich nur im Fachpublikum bekannt war, der es Ärztinnen und Ärzten ja sogar ausdrücklich verboten hat, darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, also auf ihrer Website. Und damit waren sie ja nicht nur auch in der Ausübung ihres freien Berufes behindert, der ihnen verfassungsrechtlicher Freiheiten zugesteht und damit auch verfassungswidrig war, dieser Paragraph, sondern auch die Möglichkeiten für ungewollt Schwangere, sich zu informieren, wer kann denn den Abbruch machen. Da musste man schon recht gute Kontakte haben und recht gutes Wissen verfügen, um sich da Ärztinnen und Ärzte auswählen zu können, sofern es überhaupt eine Auswahl gab oder gibt. Und für Ärztinnen und Ärzte ist diese Regelung im Strafgesetzbuch extrem stigmatisierend, so dass es auch nicht sehr attraktiv ist, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Sowohl im Bekanntenkreis redet man da ungern drüber, dass man im Prinzip sowas Halbkriminelles macht, als auch unter der Kollegenschaft oder wenn man sich jetzt selber im Studium ist, beschäftigt man sich vielleicht lieber mit so populären und gesellschaftlich gewollten Themen wie Kinderwunschbehandlung oder weiß ich nicht, Schönheits-OPs oder sonst irgendwie was, aber nicht mit Schwangerschaftsabbrüchen. Das hat eben so einen Schmuddelcharakter, so einen kriminellen Charakter, obwohl es einer der am häufigsten durchgeführten gynäkologischen Eingriffe überhaupt ist. Und das ist eine extreme Schieflage. Und er wird in der Ausbildung kaum vermittelt, in der ärztlichen Ausbildung. Es müssen auch nicht nur GynäkologInnen sein, die das machen. AllgemeinmedizinerInnen können genauso Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ich habe mir auch sagen lassen, der ist nicht sonderlich kompliziert. Der ist also gut zu lernen, der medikamentöse sowieso. Und ja, also deswegen gibt es auch immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche anbieten.
Du hast es gerade auch schon angesprochen, 219a wurde jetzt vor circa einem Monat dann gestrichen, endlich, nach ich weiß nicht wie langem Kampf von AktivistInnen. Ja, du hast gerade auch schon ein bisschen die Hintergründe erklärt. Es geht um ein Werbeverbot. Die Formulierung ist ja irgendwie schon mega merkwürdig. Die Personen, die das eben anbieten, konnten das bis vor kurzem sozusagen nicht auf der Website irgendwie informieren und sagen, hey, wir haben das auch in unseren Leistungen sozusagen vertreten. Jetzt ist es seit einem Monat sozusagen gestrichen. Kann man da irgendwie schon ein bisschen so sagen, was ist denn, was hat sich seitdem verändert? Hat sich schon was Krasses verändert oder ist das irgendwie eigentlich noch nicht so richtig angekommen? Kann sich die GynäkologInnen das eigentlich auch noch gar nicht auf die Website schreiben? Hast du da eigentlich so ein bisschen so ein Bild bekommen?
Naja, also ich habe jetzt keine Umfrage gemacht oder schon mal so einen Querschnitt, aber ich gehe davon aus, dass einige Ärztinnen und Ärzte jetzt diese Informationen, die sie vorher auch schon bereitgestellt hatten, wieder auf die Website genommen haben und das jetzt auch weitere tun werden. und dass das auch künftig weitere machen. Also insofern wird es jetzt nach und nach wieder Websites von Ärztinnen geben, die über das gesamte Leistungsspektrum informieren. Aber nach wie vor haben wir einen akuten Versorgungsnotstand. Also es gibt einfach nicht genügend. Dann gibt es Ärztinnen, die machen das nur bei ihren Patientinnen, die nehmen aber keine neuen mehr auf. Und also insofern ist jetzt ein Schritt getan. Also ein toller Schritt. Wir haben das auch sehr gefeiert, sehr begrüßt. Es war auch, ja, ein toller Erfolg, den wir da errungen haben. Den hätten wir zwar auch schon eher haben können, aber haben wir ihn. Und jetzt geht es aber weiter, weil nach wie vor gibt es zu wenige, die Abbrüche durchführen. Gibt es nach wie vor eine starke Anti-Choice-Bewegung, die Einfluss nimmt, sowohl in Parlamenten als auch international, wenn man sich USA anguckt oder Polen oder Malta oder, ja, also kann man Land auf, Land ab auf der ganzen Welt schauen, wie stigmatisiert und strafbar und kriminalisiert der Schwangerschaftsabbruch wird, neben ganz ermutigenden Beispielen wie Kanada oder auch Südafrika oder ach, ganz viele Länder, die ja auch völlig entkriminalisiert ist. Auch Irland hat einen tollen Weg genommen. Also insofern gibt es ja widersprüchliche Entwicklungen. Das zeigt auch, wie willkürlich Schwangerschaftsabbrüche geregelt sind und auch immer Kräfteverhältnissen unterliegen, ob man da ja Veränderungen erwirkt oder nicht. USA ist jetzt vielleicht das beste Beispiel, dass da jetzt einzelne Bundesstaaten ganz furchtbare Gesetze erlassen, andere aber wie jetzt Kansas gestern oder vorgestern da ganz andere Entscheidungen eben für die ungewollt Schwangeren, für die Familienplanung getroffen haben.
Genau, 219a wurde gestrichen und es gab ja jetzt vor ein paar Jahren einen sehr bedeutenden Fall, eben das ist ja auch ein Teil von Pro-Choice e.V., Christina Hähnel. Ist wahrscheinlich deutschlandweit, vor allem in den letzten Jahren, der bekannteste Justizfall, glaube ich, in dem Zusammenhang mit 219a. Und würdest du sagen, dass dieser Fall, also der hat natürlich Aufmerksamkeit draufgezogen, aber hat er das irgendwie auch ein bisschen ausgelöst, was wir jetzt für einen Stand der Dinge haben, was zumindest diese Informationssituation betrifft?
Ja, Christina Hähnel hat letztlich mit ihrer Petition im Jahr 2017 das alles ins Rollen gebracht. Das war sozusagen der Funke, der dieses ganze Brodelnde dann zum Zünden gebracht hat und ganz viele Menschen, vor allen Dingen Menschen im reproduktiven Alter, darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie eben nicht irgendwie alles machen können mit ihrem Körper, was sie wollen und wie untersetzt es immer noch ist. Und ja, dass man plötzlich, dass Männer kennen das nicht, dass an ihrem Körper, dass ihnen irgendwas in ihrer Entscheidung in ihrem Körper strafrechtlich verboten ist. Also wie Frauen da auch wirklich sexistisch diskriminiert werden. Das ist gerade für, ja, Personen im reproduktiven Alter sehr, sehr bewusst geworden über diese Petition. Plus auch diese massiven Angriffe von Anti-Choice-Leuten, die diese unsäglichen Holocaust-Vergleiche machen, die versuchen, Menschen massiv zu beeinflussen mit evangelikalen Botschaften, mit ja, triggernden Aussagen. Also die kommen ja parallel auch aus ihren Löchern und nehmen ja auch auf EU-Ebene massiv Einfluss, machen Lobbyarbeit, sind gut finanziell ausgestattet, weil es für sie auch eine heilige Mission ist. Plus eben auch rechtspopulistische Regierungen, rechtsradikale Regierungen, die damit auch die Gesellschaft spalten und ein traditionelles Frauenbild wieder implantieren wollen, um sich auch Mehrheiten zu sichern. Also, oder nennen wir Donald Trump, das ist eines der ersten Maßnahmen, die er gemacht hat, als er Präsident war. Er hat die internationalen Gelder für Familienplanung und sichere Schwangerschaftsabbrüche streichen lassen. Also das hat immer eine hohe symbolische, aber auch politische Bedeutung, mit Schwangerschaftsabbrüchen so oder so auch umzugehen. Insofern war das unglaublich, was Christina Hähnel da entfacht hat und sie auch als Person in einer Art und Weise an Glaubwürdigkeit darstellt, weil sie eben auch aktive Antifaschistin und Feministin ist, die da ja das und gleichzeitig sehr solidarisch und bescheiden das auch durchgezogen hat, auch unterm Aufbringen großer Kräfte vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Das macht man nicht mal eben so. Da sind mehrere Anwälte beteiligt gewesen und Gesellschaften, die ihr zugearbeitet, mit denen man da zusammengearbeitet hat, plus die ganze Pressearbeit, plus dass sie plötzlich überall gefragt war. Und also das war schon auch ein hoher Einsatz, den sie da geleistet hat. Und deswegen hat sich Pro-Choice Deutschland, unser kleiner Verein, ja auch gebildet um sie auch unter anderem finanziell zu unterstützen. Also nicht nur sie, sondern auch andere Ärztinnen, die angezeigt werden oder andere Menschen, so wie ich auch, die plötzlich ins Visier der Abtreibungsgegner geraten und irgendwelche Unterlassungsanzeigen kassieren und dafür horrende Summen zahlen sollen, damit sie bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Also ist mir ja auch passiert. Ich bin ja auch von einem Abtreibungsgegner auf Unterlassung verklagt worden. Und das waren eben mehrere tausend Euro, die ich da hätte zahlen müssen, wenn ich mich durchgesetzt hätte dann. Also die sind schon massiv und das ist, da wird schon mit harten Bandagen gekämpft.
Schon sehr unheimlich, finde ich. Also was für eine Macht da dahinter steht, hinter solchen Gruppierungen, ist das ist gut, dass man eben was gegenhält, muss man definitiv.
Ja, und das ist auch eins der ganz erfreulichen und ermutigenden Erfahrungen der letzten 5 Jahre. Es hat sich eine so unglaubliche Szene bundesweit gut vernetzte, lokal verankerte, wirklich auch in Kleinstädten. Ich meine, Hamburg ist nun irgendwie, da kriegst du relativ schnell mal eine Demo auf die Straße. Aber eben auch so in kleineren Städten wie Münster oder Passau oder Trier oder Pforzheim, wo sich Bündnisse gebildet haben, wo die Menschen auf die Straße gehen und sich wehren, wenn da irgendwelche Menschen Gehsteigbelästigungen machen mit ihren komischen Plakaten und murmelnden Gebeten und da wirklich auch Menschen einschüchtern und vor Arztpraxen stehen, vor Pro-Familia-Beratungsstellen. Und diese Pro-Choice-Szene, die ist so empowernd und so solidarisch und fröhlich und auch altersübergreifend. Da hat sich auch die alte und eine alte Frauenbewegung mit der neuen Frauenbewegung verbunden. Auch die Queer Szene ist da sehr aktiv, also so, wenn ich jetzt so von Frauenbewegung spreche, ne, das ist vielleicht ein alter Begriff, aber der steht eben auch für was und es sind unglaublich viele Männer dabei, es sind viele Transpersonen dabei, es sind viele behinderte Menschen dabei, also es ist eine ganz, ganz solidarische Bewegung, ja. Und das ist sehr ermutigend und das macht es auch möglich, dass man solche Auseinandersetzungen gut übersteht und auch, ja, dass es das auch befeuert, dass man das auch, dass man auch ein gutes Gefühl hat. Insofern ist das nicht so angstbesetzt. Auch wenn so Christina Hähnel und ich bin auch übelst beschimpft worden. Christina hat ja auch mehrfach Morddrohungen bekommen, übelster Sorte. Aber man kann das aushalten und man weiß das auch einzuordnen, wenn man nicht allein gelassen ist damit.
Solidarität offensichtlich immer eines der wichtigsten Themen, gerade im aktivistischen Bereich.
Immer Öffentlichkeit. Ja. Also das ist immer wichtig, ja.
Das ist jetzt selber auch schon angesprochen, Pro-Choice. Sind wir gar nicht so viel darauf eingegangen, aber würde ich jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Ist ein Verein, der eben in erster Linie ein Zusammenschluss ist von Menschen, die sagen, okay, wir möchten aber uns dagegen einsetzen? Oder was genau ist denn Pro-Choice e.V.?
Also der Verein ist eigentlich gar nicht so wichtig. Die Pro-Choice-Bewegung ist eigentlich das Relevante. Pro-Choice Deutschland e.V. besteht aus ein ganz paar Leuten und wir bündeln unsere Kräfte und stimmen uns ab, wenn es wirklich zu Gerichtsprozessen kommt, rufen zu Spenden auf. Und da wir vorwiegend aus Ärztinnen und Ärzten bestehen, kriegen wir auch relativ viele Spenden von Ärztinnen und Ärzten. Und das sind dann eben auch nicht nur 10 Euro, sondern dann kommen auch schon mal so 500 Euro zu, also von einer Person, die sagen, und wir unterstützen. Stützen sie einfach, weil sie auch uns als Ärztinnen und Ärzte vertreten. Und so haben wir wirklich auch mehrere 10.000 Euro an Spendengeldern sammeln können. Übrigens, das muss ich auch hier sagen, unter aktiver Unterstützung von Sascha Lobo, der uns auch diese Website finanziert hat, mit der wir auftreten und auch die Spendengelder relativ niedrigschwellig einsammeln können. Der gesagt hat, ich unterstütze euch und ich finde das toll, dass ihr das macht. Also das zeigt auch, dass das jetzt nicht nur so eine reine Frauenbewegung ist, sondern es geht auch, da haben Männer auch wirklich dazugelernt. Das muss man, finde ich, wirklich auch sagen. Wir sind ein relativ kleiner Verein. Es gibt viele tolle andere und wir haben einen Verein gegründet, damit die Spenden abzugsfähig sind. Es gibt aber auch den Verein Doctors for Choice zum Beispiel, die für meiner Meinung nach nur noch eine viel bedeutendere Arbeit machen, weil sie eben diese Kurse anbieten, wo man Schwangerschaftsabbruch auch lernen kann, auch wie der medikamentöse Abbruch geht, wie man das über Telemedizin zum Beispiel auch machen kann, wenn das nicht so ganz unumstritten ist, weil das ja bedeutet, dass die Ärztin, der Arzt, die betroffen, die ungewollt Schwangere gar nicht sieht. Und das ist auch schon nicht so ohne, ne? Also so, ich finde schon auch, sollte jemand immer in die Praxis kommen und nicht einfach so wirklich auch ein Hammer-Medikament kriegen. Es ist ja immer auch eine Hormontablette, die man da einnimmt. Doctors for Choice hat aber auch eine hervorragende Vernetzungsarbeit gemacht. Oder aber der Arbeitskreis Frauengesundheit, den es seit vielen, vielen Jahren gibt und die eine hervorragende Informationsarbeit gemacht hat, wo ganz viele Ärzte auch organisiert sind. Oder der Deutsche Juristinnenbund, der mit fachlicher Expertise maßgeblich dazu beigetragen haben auch das juristisch auseinanderzuklamüsern mit einer Professor Dr. Ulrike Lemke oder einer Dana Valentina oder also wirklich mit ganz tollen Frauen, die sich jeweils in ihren Vereinen auch organisieren und da ist ProChoice Deutschland e.V. ein Puzzleteil. Insofern haben wir uns zweckgebunden gegründet und andere Vereine, die sich da auch gegründet haben, erfüllen andere Zwecke und zusammen macht es dann eigentlich erst das Ganze aus.
Habt ihr dann auch Forderungen formuliert als Verein so oder als Bewegung? Weiß ich gar nicht, gibt es bestimmt, aber klar
Naja, der
formulierte.
Verein ist das eine, also dass wir jetzt so einen Namen haben, der so wie, also wir haben einfach nach einem schnellen Namen gesucht. Der Verein ist überhaupt nicht deckungsgleich mit der Bewegung, weil wir sind eine Handvoll Leute, wir wollen auch gar nicht groß sein. Aber natürlich hat ein Verein Ziele, sonst kann er gar kein Verein sein und wir sind mildtätig tätig. Wir setzen uns für reproduktive Rechte und reproduktive Gesundheit ein und haben daraus auch Forderungen entwickelt. Wir haben eine kleine Website, wo wir das auch unterdeklinieren in unserer Satzung. Das muss man auch. Das ist auch wichtig, dass man nicht einfach nur so irgendwie Tüdelüt macht. Und ja, und dafür sammeln wir insgesamt Spenden. Also wir haben auch zum Beispiel ungewollt Schwangere unterstützt, die nicht einfach mal eben so den Schwangerschaftsabbruch bezahlen konnten. Das kann man zwar sowieso beantragen bei einer Krankenkasse, die sich das dann wiederum von der Kommune wiederholt, das Geld. Aber manche sind so kurz überm Satz oder sind verschuldet oder können das aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Also wir haben auch ungewollt Schwangeren schon die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch überwiesen in Einzelfällen. Also so insofern sind wir da vielfältig tätig. Und wir debattieren auch über Lösungen, auch wie man jetzt den 218 wegkriegen könnte. Also aber immer gemeinsam mit anderen. Also wir sind da weder Speerspitze noch Avantgarde noch irgendwie das Beste vom Kuchen oder so, sondern wir sind ein Teil von vielen. Das muss man echt dazu sagen.
Das heißt, das große Ziel, um das so klar zu sagen, ist, dass 218 abgeschafft wird, frist,
Jetzt
also
ja.
genau. Wahrscheinlich auch ersatzlos am besten streichen, beziehungsweise
Nee.
das nicht.
Also aus dem
Okay.
Strafgesetzbuch, ja, da muss er unbedingt raus, weil der
Ja.
in diesem Bereich Mord und so überhaupt nichts zu suchen. Also das ganze Thema Schwangerschaftsabbruch hat da nichts zu suchen, weil da wird niemand ermordet. Also das ist ja auch so eine Legendenbildung von Anti-Choice. Also ich bin selber, werde verunglimpft als sechsfache Mutter, die vier ihre Kinder getötet hat, nachdem ich über meine Schwangerschaftsabbrüche auf meinem Blog geschrieben habe. Also solche Dinger werden ja umgereicht und gehen ja durch die sozialen Netze auch. Also so Bilder, die erzeugt werden, was passiert eigentlich beim Schwangerschaftsabbruch? Und da reden wir schon auch darüber, was bedarf es eigentlich, um das Thema sachlich und im Sinne von ungewollt Schwangeren, aber natürlich auch im Sinne von Kinder- und Familienplanung anzugehen, weil ich persönlich freue mich über jedes Kind, das geboren wird. Aber wenn eine ungewollt Schwangere entscheidet, eine Schwangerschaft nicht fortzuführen, hat sie dieses Recht dazu, weil das ist ihre Entscheidung, das ist ihre Gebärmutter und ihre Familienplanung. Da habe ich nicht reinzureden, kein Partner reinzureden, schon gar keine Anti-Choice, niemand Gläubiges, kein Staat, niemand, auch keine Ärztin oder Arzt. So, und das, aber manchmal brauchen die Personen eben Unterstützung. Und deswegen braucht es gute und bessere Beratungsstrukturen. Das ist eine wichtige Forderung. Also 218 weg, stattdessen gute, wichtige Beratungsstrukturen, Ausbau, weg aber mit der Zwangsberatung. Die meisten ungewollt Schwangeren wissen, was sie wollen. Und der kleine Teil, der das nicht weiß, muss sehr gut begleitet werden und auch vielleicht auch Mehrfachberatung bekommen. Um wer sich zum Beispiel wirklich in einem Konflikt befindet, aus welchem Grund auch immer. Die meisten Schwangerschaften werden ja auch von Menschen abgebrochen, die schon Kinder haben. Und wenn man weiß, wie das ist und vielleicht auch so Bilder im Kopf hat, dann ist das auch nicht unbedingt so einfach. Und in der Regel steht die Entscheidung aber fest. Aber man möchte vielleicht trotzdem eine Beratung haben, um auch zu gucken, so, ja, wie, es gibt tausend Gründe, warum ich darüber sprechen möchte. So, wir brauchen eine bessere Unterstützung in der Verhütung, auch in der Familienplanung. Das heißt, kostenlose Verhütungsmittel, bessere Aufklärung über die Wahl. Für wen ist die Pille geeignet? Bei wem passt die Spirale besser? Ich bin eine Freundin davon, auch über Sterilisation zu sprechen. Junge Menschen kriegen in der Regel keine Sterilisation bezahlt. So, aber es gibt Menschen, die sind sich schon sehr früh klar darüber, ich will in meinem Leben kein Kind in die Welt setzen. Ja, gibt es gute Gründe für. Und dann muss das auch möglich sein. Oder aber die Sterilisation des Mannes, die Vasektomie, ist immer auch noch mit so ein paar Mythen und Legenden besetzt, so als wenn das so einer Kastration gleich käme, was natürlich Blödsinn ist. Aber es gibt viel Aufklärungsbedarf und das muss unterstützt werden. Also so als Beispiel. Und wir brauchen ein Bundesgesetz, das diese ganzen Maßnahmen der reproduktiven Gerechtigkeit bündelt. Und das fordert die Pro-Choice-Bewegung vom Deutschen Bundestag, ein reproduktives Rechtegesetz. Und das möchten wir ersatzweise für den 218 in diesem Land haben.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Ausflug in die USA machen sollten. Jetzt als sehr krasses Beispiel natürlich eben von einem Land, wo das ja jetzt eigentlich mehr oder weniger eben jedem Staat selbst überlassen wurde, ob er dieses Recht also ne, sozusagen das Ganze eben legal, im legalen Bereich belässt.
Man muss dazu natürlich wissen, dass die USA wirklich auch ein Vielvölker- und ein Vielstaatenbündnis sind. Das sind ja föderale Strukturen. Der Präsident hat zwar relativ viele Rechte, aber die Bundesstaaten haben auch eben viele eigene Rechte. Und das ist gut und schlecht zugleich. Wenn man das mal übersetzt hier mit unseren Bundesländern, gibt es ja auch immer diese Debatte, wie viele Rechte haben die Bundesländer und was darf die Bundesregierung? Bei der Bildung wird das zum Beispiel immer sehr kritisch gesehen. Aber es hat auch durchaus Vorteile. Ich möchte nicht die Bildungspolitik aus Bayern haben in Hamburg oder Bremen. So, also so, da würde ich mich immer gegen wehren wollen. Insofern bin ich ganz froh, dass es da föderale Strukturen gibt. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Und so ist es mit den USA auch, wenn auch ein bisschen anderer Form. Und es ist in der Vergangenheit aber auch wirklich viel versäumt worden. Die Demokraten hätten in der Zeit ihrer Amtszeiten, Barack Obama zum Beispiel oder auch Clinton, sehr wohl ein gutes Bundesgesetz durchsetzen können, haben sich da aber nicht als mehrheitsfähig erwiesen. Und da sind auch eklatante Fehler gemacht worden. Und die Demokraten sind ja jetzt nicht vergleichbar mit der hiesigen SPD zum Beispiel. Also so, wenn man die mal vergleichen will, dann, ja, dann sind sie vielleicht so irgendwie so wie eine CDU-Struktur, während die Republikaner dann noch woanders stehen. Und die haben sich damit auch entsprechend schwer getan. Und dass der Biden jetzt da so vorangeht mit den Rechten zum Schwangerschaftsabbruch, das kommt echt ein paar Jahre zu spät. Also da haben die Demokraten eklatante Versäumnisse vorzuweisen. Und das ist das, was hier natürlich immer so nicht ankommt. Muss man aber dazu sagen. Also da ist einfach schlichtweg viel versäumt worden. Und ja, insofern sind die Kräfteverhältnisse jetzt so, dass da jetzt eben Bewegungen entstehen, auch Staaten, also je nach Bundesstaat und natürlich viel auf den Rücken der Menschen ausgetragen wird. Der 218 überhaupt, also es ist ja jetzt in den USA kein 218, aber das Abtreibungsverbot wirkt sich in der Regel immer auch auf die sozial-ökonomisch benachteiligten Menschen aus. Wer Geld hat, kann in irgendeinen Bundesstaat fahren, in irgendeine Abtreibungsklinik. Das kann man hier in Deutschland auch. Dann kann ich ein Ticket bezahlen in die Niederlande oder ich fahre von Nürnberg, Bremen. Im Prinzip sind es soziale Fragen, die da tangiert sind. Und wer eine Schwangerschaft abbrechen will und Geld hat, für den ist das in der Regel kein Problem. Wer arm ist, für den ist es in der Regel ein Problem, weil arme Menschen sind nicht mobil. Arme Menschen können sich schlechter aufklären lassen. Arme Menschen haben weniger Möglichkeiten. Ja, und insofern wirken sich Abtreibungsrechte immer auf die sozial-ökonomisch benachteiligten Menschen aus. Und von daher ist er eben auch zutiefst sozial ungerecht. Er wirkt sich extrem in den USA auf die schwarze Bevölkerung aus. Also er ist auch rassistisch und das muss man alles auch noch mal mitsehen. Also insofern hoffe ich, dass es in den USA eine große neue soziale starke Bewegung gibt, wie wir das auch in Lateinamerika erlebt haben, die sich für reproduktive und damit auch fundamentale Demokratierechte einsetzen. Und das ist auch das, was wir in Deutschland erleben mit der Pro-Choice-Bewegung. Das ist eine Demokratiebewegung und das ist sehr sehr positiv. Da werden sehr grundsätzliche Fragen erörtert. Und das ist das, was die patriarchatserhaltenden Bewegungen, Anti-Choice, was die natürlich um alle Umstände verhindern möchten. Das sind autoritäre Strukturen, die eben nicht wollen, dass sich Menschen empowern und frei entfalten.
Ich war jetzt eigentlich fast durch mit meinen Fragen. Ich hätte nur auch noch eine Frage, ob du irgendwie Empfehlungen hast, wenn man sich jetzt in dieses Thema noch weiter einlesen möchte, irgendwie, ob du irgendwie bestimmte Internetbereiche oder auch Bücher oder sowas empfehlen kannst, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, da mehr Informationen möchte, auch auf eine verständliche Art und Weise vielleicht.
Ach, da kann ich natürlich Tonnen empfehlen. Wir haben 5 Jahre lang eine Solidaritätswebsite gepflegt, wo wir den 219, die Bewegung systematisch dokumentiert haben. Solidarität für Christina Hähnel.wordpress.com. Die haben wir jetzt nicht mehr so stark gepflegt. Da kann man den ganzen Konflikt nachvollziehen. Christina Hähnel hat ein Buch geschrieben. Die hat sogar zwei Bücher geschrieben, die sie, das Politische ist persönlich. Das Private ist politisch, also so in der Richtung. Also so, das könnt ihr aber vielleicht irgendwie nochmal eine Linkliste einstellen. Und ansonsten gibt es viele tolle Blogs, Menschen, die über ihre Schwangerschaftsabbrüche erzählen. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hat eine ganz hervorragende Website, wo sich auch die verschiedenen lokalen Bündnisse angliedern. Da gibt es viele tolle Informationen. Ja, die Landeszentralen für politische Bildung haben zum Teil sehr gute Informationen. Das kann ich auch immer empfehlen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hat gute Informationen, aber manchmal ein bisschen versteckt, bis man dann so weit kommt. Also am besten ist es, man informiert sich bei Pro Familia. Die hat wirklich die allerbesten Informationen, auch zum 218, auch über die Anti-Choice-Bewegung zum Beispiel, über die Agenda Europe, das europaweite Programm, mit denen sie ihre Agenda durchsetzen möchten. Da gibt es auch einen tollen Film zu, der gezeigt wurde auf Arte. Also man kann sich schon ganz gut informieren. Und wer aktiv werden möchte, soll sich an seinem Ort ein lokales Bündnis suchen. Wir sind über Twitter, über Instagram sehr, sehr gut miteinander vernetzt und da findet man uns auch unter einschlägigen Hashtags. Das ist heute eigentlich kein Problem mehr. Deswegen hat sich diese Bewegung auch sehr gut zusammengefunden.
Hast du noch irgendwie was, was wir jetzt nicht wirklich angesprochen haben oder was vielleicht thematisch noch wichtig wäre in dem Zusammenhang?
Also ich würde jedem Menschen empfehlen, der wahlberechtigt ist und wo jetzt auch Landtagswahlen anstehen oder wenn die nächste Bundestagswahl ansteht, persönlich sehr stark Einfluss zu nehmen auf die Abgeordneten, die da zur Verfügung stehen, die sich da wählen lassen, auf die Partei, die man präferiert, sich da vielleicht nochmal genau umzuschauen, wie stehen die eigentlich zu dem Thema, wie setzen die sich persönlich auch ein, was haben die jetzt in den letzten Monaten im Bundestag auch getan oder auch in der Landesregierung. Tun die auch wirklich das, worüber sie reden oder schwimmen sie nur mit? Und über sowas, darauf würde ich auch wirklich konkret versuchen, Einfluss zu nehmen und dann auch sagen, so, wie hältst du es denn damit und warum nicht? Und so, also wir haben, also Grüne und Linke haben da zum Beispiel klare Positionen. Bei der SPD ist das durchaus durchwachsen. Also ich kenne eine Bundestagsabgeordnete, die war sogar im Vorstand einer Organisation, die ich jetzt als ganz klar pro-Choice empfunden habe. Und die, ja, die hatte ihre Probleme mit Schwangerschaftsabbrüchen. Die ist aber irgendwie mal in Position gekommen, damit da irgendwie eine SPD-Frau saß. Also so, das war reichlich schräg. Und deswegen würde ich wirklich genau hingucken und mit den Menschen auch konkret darüber reden. Und was ich auch wichtig finde, sprecht mal mit euren Müttern. Frag mal eure Mütter, hast du mal eine Abtreibung gehabt, Mama oder Oma? Weißt du was darüber? Das ist ganz spannend. Das sind häufig Familiengeheimnisse, über die nicht gesprochen wird. Das würde ich auch mal thematisieren. Oder wenn man selber einen Schwangerschaftsabbruch hatte, weiß das eigentlich meine Mutter, weiß das meine Schwester. Das auch in der Familie zu thematisieren, ist gar nicht ohne und ist auch sehr wichtig und kann auch ein gutes Miteinander für ein neues Gespräch das Thema auch bringen. Ich spreche zum Beispiel mit meinem Vater gar nicht so selten über den Schwangerschaftsabbruch meiner Mutter, den sie hatte, ein paar Monate nach meiner Geburt. Und das ist ein Gespräch, das eigentlich nur wir beide miteinander führen können. Und das ist auch sehr vertraut dann immer. Ist auch wirklich gut, dass man da, habe ich früher nie mit ihm drüber gesprochen. Und plötzlich haben wir da ein Thema, wir beiden, das uns auch nochmal neu zusammengeführt hat.
Und die Sichtweise noch ein bisschen aufzeigt von seiner Familie und seinen Liebsten
Ja, so wie wir auch über unsere Nazi-Geschichte in unserer Familie mal forschen sollten.
nochmal.
Das finde ich auch sehr wichtig. Dann wird nämlich plötzlich Geschichte auch sehr anfassbar. Und der 218 hat ja massiv auf Familien Einfluss genommen. Und also ich kenne heute noch alte Frauen, die haben irgendwie, deren Mütter haben 10, 15 Geschwister. So, also wir hatten ja bis vor kurzem auch noch muss man ja sagen, bis vor kurzem, wenn man mal sich die Menschheitsgeschichte anguckt, ganz andere Lebenssituationen von Frauen. Die hatten nicht die Möglichkeit. Und wenn sie abgetrieben haben, dann war das geheim oder sie mussten um ihr Leben fürchten. Das ist nicht so furchtbar lange her. Diese Menschen leben ja auch noch zum Teil. Und ich habe, als wir mit der Bewegung gegen den 219a angefangen haben, über Facebook so viele Geschichten über Schwangerschaftsabbrüche gehört. Eine ältere Frau schrieb mir gleich ganz zu Anfang, über wie ihre Mutter an einer Abtreibung gestorben ist. Und das waren wirklich so berührende Geschichten. Und die Frauen waren froh, das nochmal erzählen zu können, nach den vielen Jahren, und haben gesagt, jetzt macht es, macht es, macht es. Und die Dankeswünsche, die Christina Hähnel bekommt, die sind wirklich unsäglich. Bis heute bedanken sich Frauen bei ihr dafür, dass sie so mutig, tapfer und durchsetzungsfähig ist. Also so, das ist schon enorm, was das auch für eine hohe Emotionalität auch auslöst.